Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mit einem Altersratgeber, da kann man gerade ziemlich viel Erfolg haben, wie Elke Heidenreich und Ildikó von Körti mit ihren Bestsellern zeigen. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage, der Frau, die heute bei mir zu Gast ist, der würde ich das auch wünschen. Denn ihr Buch übers Altern ist so lustig und schlau, dass es für den Rest ihres Lebens auf der Bestsellerliste stehen sollte. The Joy of Aging, so heißt das neue Buch der Musikerin, Theatermacherin und Autorin Christiane Rösinger. Und ich freue mich, dass wir miteinander über die Freuden des Altwerdens sprechen. Hallo, guten Morgen, Christiane Rösinger.
Guten Morgen.
Es gibt quasi ja auch einen Song zum Buch, den haben wir auch rausgesucht. Der ist aber, meine ich, schon vor 10 Jahren oder so entstanden.
Ja, tatsächlich wollte ich diesen Altersratgeber schon mit 50 schreiben, weil ich damals schon gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass du jetzt 50 bist. Das ist ja immer so ein Moment, wo man das einfach nicht glauben kann, dass man schon so alt ist. Dann habe ich auch mit der Recherche angefangen. Und das war dann aber so deprimierend, und dass ich dachte, oh, das Thema, ich bin zu jung, um drüber zu schreiben. Und dann habe ich einfach das Lied geschrieben.
Ein deprimierendes Thema, aber es ist ein lustiges Buch geworden, muss ich sagen.
Ja.
The Joy of Aging von und mit Christiane Rösinger, die mir hier gegenübersteht und gerade sagte, wir können jetzt rausgehen. Das Wichtigste ist gesagt in diesem Buch. Aber Sie haben jetzt noch ein ganzes Buch mit diesem Titel darüber geschrieben. Und da heißt es, würde nicht alle Welt ständig über das Älterwerden lamentieren. Ich hätte es gar nicht richtig bemerkt und würde auch selbst wenig jammern. Und eigentlich wollten Sie ja auch gar keins dieser Altersmitbringbücher, auch so eine schöne Wortschöpfung, schreiben. Da hat ja jeder Prominente von Platon bis Elke Heidenreich inzwischen was geschrieben. Und Sie machen das auch so toll im Buch, dass Sie immer alle Bedenken beim Schreiben mit thematisieren anfangs. Also das ist so quasi im Konjunktiv geschrieben. Wie ist dieser Kunstgriff denn entstanden?
Also eigentlich ist es ja ein Buch drüber über eine ältere Kreuzbergerin, die vielleicht Ähnlichkeit mit mir hat, die prekär lebt und auch hin und wieder unter die berühmte Morgendepression, kennt ja jeder. Ja, die einfach überlegt, wie geht es weiter? Ich schreibe jetzt einen Altersratgeber. Und nimmt sich natürlich vor, das wirklich so enzyklopädisch abzuarbeiten. Schläft dann aber auch auf dem Sofa wieder ein. Und versucht dann, so ein Role Model für die ältere Frau zu finden. Das weiß ja jede, die ältere Frau ist ja vielen Anfeindungen, Sexismen und so ausgeliefert. Und sie sucht mal so was Positives vor. Sie sucht Vorbilder bei ihren Freundinnen. Da gibt es dann die Frau, die nur noch mit dem Hund redet oder die Leute, die aufs Land ziehen und so weiter. Dann gehe ich durch die Literatur, da gibt es auch keine Vorbilder. Ja, und es ist so eine Mischung zwischen Erzählung, aber ich habe auch schon ordentlich recherchiert.
Ja, es gibt auch so theoretische Teile und Rückblicke in eben schon vor Hannes Susan Sonntag zum Beispiel schreiben. Sie hat schon 1972, glaube ich, alles gesagt zum Thema.
Ja, es ist nichts besonders Gescheites so auf der Theorieebene seither erschienen.
Also das ist ein Buch ganz auf ganz vielen Ebenen und auch ganz vielschichtig gemacht. Aber es fängt an mit so einer körperlichen Morgenvisite. Das fand ich sehr lustig, wo der alltägliche Krankenstand mal so einmal durch den Körper von abgecheckt wird.
Vom Zeh bis zum Haupthaar.
Genau, das hat mich sehr angesprochen, weil man wird ja ab einem gewissen Alter auf einmal auch so Experte für bestimmte Krankheiten und Gespräche darüber, über Sachverhalte, von denen man vorher noch nie was gehört hatte.
Ja, und jeder kennt es aus Kindheit und Jugend, dass man sich über die alten Leute lustig macht, die nur über die Krankheiten reden. Und jetzt ist man selber ein bisschen so. Aber es ist halt auch interessant, was einem so widerfährt. Mhm. Und dann gibt es ja Dr. Google und Co., da kann man immer gucken, was man gerade Neues, Schlimmes hat. Und ich glaube, es trägt auch so ein bisschen zur Identitätsbildung bei.
Unbedingt. Und es vermittelt also als Einstieg ins Buch gleich mal doch viel Identifikationsmaterial, fand ich, wenn es so überall zwickt und man braucht eine Weile.
Ja, das freut mich. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass wenn es halt so negativ anfängt, es ist ja gar nicht negativ, aber nicht alle
Alltag
Leute.
Alltag im Alter, würde ich sagen.
Aber nicht alle Leute verstehen die Ironie darin. Dachte, oh je, hoffentlich schlagen die Leute in der Buchhandlung das nicht auf und sehen dann diese Litanei, weil es wird ja dann auch wirklich auch heiter und...
Absolut. Also ja. Ich dachte auch neulich, meinte eine Freundin zu mir, mit der ich mich abends getroffen habe, dass das, was jetzt so vor uns liegt, das kann man eigentlich nur als Komödie sehen. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Einstellung.
Ja, es ist eine bessere Einstellung, wie die ganze Zeit zu sagen, oh mein Gott, ich bin so alt, ich bin unsichtbar, die Männer gucken nicht mich mehr an, ich habe eine neue Falte. Damit kommt man überhaupt nicht weiter und es ist auch albern. Also bei mir kam diese positive Einstellung zum Alter auch aus einer traurigen Tatsache raus, dass viele meiner Bandkolleginnen und anderen Freunde mit 50 oder 60 gestorben sind. Und man kann doch einfach froh sein, dass man noch lebt und einigermaßen beieinander ist. Was soll das denn dann, sich über den normalen Verfall aufzuregen?
Und dass man noch so viel machen kann. Also das fand ich auch schön, wie Sie das beschreiben, dass es einfach ums Weitermachen geht. Also Sie machen ja auch unheimlich viel Theaterprojekte. Sie haben arbeiten viel mit jüngeren KollegInnen zusammen. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen, dass da drin tatsächlich so eine Freude des Älterseins
liegt. Also ich mache es natürlich auch, weil ich keine Rente bekommen. Aber das ist ja auch positiv dann. Ja, es ist auf jeden Fall gut, auch mit Jüngeren zu tun zu haben, ne? Auch wenn sie einem manchmal nerven oder so. Aber ich bin sowieso für so ein Miteinander von verschiedenen Altersstufen.
Und jetzt haben Sie schon einen Punkt angesprochen, den ich auch wirklich ganz wichtig finde in Ihrem Buch, auch im Vergleich zu anderen Büchern, die übers Altwerden geschrieben werden, nämlich dieser gesellschaftspolitische Aspekt. Sie haben ja gerade gesagt, ich kriege kaum Rente. Also es geht auch um dieses Altwerden im Künstlerprekariat oder in der Künstlerbohème, wie Sie das nennen. Das ist schon auffallend, dachte ich jetzt nochmal beim Lesen Ihres Buchs, dass darüber doch wirklich wenig geredet wird.
Ja, weil natürlich die anderen... schon, also meistens schreiben ja prominente Altersbücher, weil es ist ja auch so, wenn man nicht gerade prominent ist, verkauft man ja auch nichts mehr. Es ist ja total schwierig, Bücher an die Frauen, an den Mann zu kriegen. Und die schreiben halt aus ihrer Lebenswirklichkeit. Und wenn die ein interessantes Leben hatten, ist es ja manchmal auch interessant. Aber naja, kaum jemand, der jetzt irgendwie halt so prekär lebt oder so eine Künstlerinnenbiografie wie ich hat, hat halt schon mal über das Alter geschrieben und viele verheimlichen das ja auch so ein bisschen aus falscher Scham. Ich will jetzt auch nicht mit meinen 340 Euro Rente hausieren gehen, weil ich bin noch Optimistin, da kommt noch irgendwas. Also so ein Optimismus gehört eben auch dazu.
Und das wird ja dann auch manchmal unter so, ja, so Künstler-Originale abgehakt, ja, wo keiner nachfragt, wie leben diese Leute eigentlich?
Außerdem muss man dazu sagen, dass es wirklich auch unter der Bohème, unter den Künstlern sehr viele Erben gibt. Ja? Und das wird ja dann auch verschwiegen. Die tun dann immer alles so, als ob sie halt von ihren Platten und ihren Büchern leben könnten. Aber dass jemand wie ich, der jetzt kein nicht prominent ist, keine Bestseller-Autoren und kein Erbe hat, sich so durchschaut, das ist wirklich relativ selten.
Letzte Woche war ein Riesenthema, ein Streit auf Social Media. Da ging es um zwei Frauen und einen Mann, die alle sicher gar keine Rentenprobleme haben, weil die schon lange irgendwie erfolgreich und auf der Bestsellerliste. Ich meine, den Streit zwischen Dennis Scheck und Ildiko von Kürti beziehungsweise Elke Heidenreich, die ja beide eben auch so Altersratgeber geschrieben. Haben Sie das ein bisschen verfolgt?
Ich habe es ein bisschen verfolgt. Und ich kenne das Buch von Kürti nicht, aber ich muss sagen, also dieser Spruch mit der Damentoilette, der ist natürlich blöd und der hat auch so einen misogynen Vibe. Aber ich sehe die Sendung Druckfrisch sehr gerne und ich verfolge die seit langem. Und ich habe da keinen Sexismus drin entdeckt und ich finde auch nicht, dass da Autorinnen viel schlechter wegkommen als Autoren. Das glaube ich wirklich nicht. Dennis Scheck ist halt ein 60-jähriger Mann und der wird schon durchschnittlich misogyn sein, so wie alle anderen. Aber ihm jetzt Sexismus vorzuwerfen oder wie Frau Heidenreich sogar zu verlangen, dass die Sendung abgesetzt wird, das finde ich wirklich lächerlich. Und ich muss auch sagen, ich habe mich über die schlechte Kritik von dem Altersbuch von Frau Heidenreich gefreut, weil ich das im Zug meiner Recherche mir besorgt habe. Und es ist wirklich kaum lesbar, weil das halt es wird nur zitiert die ganze Zeit. Aber ich konnte auch was draus für mein Buch lernen, dass man nicht so viele Zitate hintereinander hängen muss. Außerdem finde ich, wenn man jetzt schon auf dieser Bestsellerliste ist, dann ist man ja eine gemachte Autorin, dann kann man sich, da muss man halt auch mit fertig werden.
Aber interessant auch, dass die beiden Frauen haben ja eben Altersratgeber oder Bücher geschrieben, aber Dennis Scheck bis jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er es vorhat. Männer scheint dieses Thema weniger zu beschäftigen. Das kommt ja bei Ihnen auch vor im
Buch.
Also
die gehen dann oft eher so technisch ran, also diese ganze Longevity, Ernährung und wie Successful Aging und so, das sind eher so Autoren. Und dann verdrängen die das natürlich auch mehr. Unser einem wird ja schon ab 35 eingeredet, dass es abwärts geht und dass wir nicht mehr so frisch aussehen. Männer fühlen sich mit 60 plus, mit Bauch und Hängebacken durchaus attraktiv. Die verdrängen das Alter eher. Und die projizieren das, glaube ich, auch auf die Frauen. Ja? Wenn man die ein bisschen runtermacht und so, kann man das eigene Alter so ein bisschen ausblenden.
Und man fragt sich ja, viele fangen ja dann sogar noch mal ein neues Leben an mit einer deutlich jüngeren Frau. Woher
und
die,
noch
die
Kinder.
Ja, unfassbar, woher die diese Energie nehmen. Denn was ich auch wirklich toll fand bei Ihnen, dass Sie so schön ehrlich beschreiben, eine Sache, die man wirklich nicht schön reden kann, ist, man hat einfach, wenn man ein bisschen älter ist, so eine Ausgehmüdigkeit.
Ja, total.
An der leide ich auch. Aber was macht man stattdessen? Also man will ja trotzdem auch noch mal so euphorische Abende erleben. Oder das finde ich, ist schwer zu ersetzen.
Also ich habe es dann gut, weil meine euphorischen Abende, das ist dann immer bei meinen eigenen Veranstaltungen, ne? Nach der Theateraufführung oder nach der Buchpremiere oder nach den Proben, dann passiert es schon mal, aber ansonsten komme ich echt schwer raus und dann ist es ja auch so im Alter, man verträgt den Alkohol nicht mehr so gut und wenn man dann wirklich wenig trinkt und alle um einem rum werden besoffen, das ist auch langweilig.
Also, aber ich fand schön, Sie haben was, da teilen wir auch ein Hobby, nämlich den Garten.
Ja.
Das zeigen Sie auch, das ist jetzt nicht einfach irgendein Hobby, sondern da passiert emotional auch tatsächlich was.
Ja, man hat ja auch als prekäre Künstlerin im Leben oft das Gefühl, alle bestimmen über einem. Ja, man ist so abhängig von so vielen Dingen. Und im Garten, da kann ich mich so als gottgleiche Bestimmerin fühlen. Da kann ich sagen, diese Pflanze darf leben und die reiße ich aus. Und jetzt gestalte ich mal das Beet neu und so. Das tut sehr, sehr gut.
Jetzt habe ich mir noch einen Begriff notiert beim Lesen. Den hatte ich vorher noch nie gehört, nämlich die Sea Nature. Oder was ist das denn eigentlich?
Das habe ich leider nicht selbst erfunden, sondern im Internet gefunden, habe es aber für den deutschen Markt. Also der Sea Nature ist so eine Mischung zwischen Seniorin und Teenager. Ne? Und ich finde, dass halt die ganz viel gemeinsam haben. Also wir hängen rum, wir tragen nichts mehr zum Bruttosozialprodukt bei, wir besetzen die Parks und die Einkaufszentren. Wir sind auch so ein bisschen störrisch, ja, wir lassen uns nicht gerne was sagen. Und das ist so, ich finde, so eine jugendliche Verweigerungshaltung oder auch so eine Punkhaltung, die kann man im Alter auch wieder haben, weil man sich da leisten kann zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich muss niemandem mehr gefallen. Ich mache jetzt einfach nur noch, was ich will.
Aber ich fand es auch sehr schön, die Idee, dass man sich mit seinen früheren Peergroups eigentlich wieder so zusammenfinden könnte. Also wieder so Poppergruppen oder was man halt dann so in den 80er Jahren so war. Da könnte man doch eigentlich auch vielleicht die Jugendlichen gleich noch dazu einladen.
Na, die wollen, glaube ich, eher für sich sein, habe ich das Gefühl. Aber das Ding ist halt, gerade wie ich und wir haben ja immer so in Jugendkulturen gelebt oder halt die Popkultur, das ist ja was immer Jugendkultur ist. Und wenn wir älter werden, dann brauchen wir sowas wie eine Alterskultur. Also wir werden ja immer über einen Kamm geschoren mit unseren Generationen. Ich bin Boomerin. Ja gut, was habe ich mit Thomas Gottschalk gemeinsam? Nichts, ne? Aber wir müssen uns eine Alterskultur schaffen. Und ich hatte in meiner Jugend sehr viel Sympathie für die Punkbewegung und die Musik. Und dann dachte ich, das ist auch ganz gut fürs Alter. Ja, so diese Verweigerung, No Future, passt auch sehr gut, wenn man 80 ist. Und da kann man sich wieder so eine Jugendkultur aussuchen.
Und das Fazit des Buchs, ich darf es mal verraten, heißt, alt ist alt und alt macht frei.
Ja.
Also wir können wirklich eigentlich gelassen diesem Lebensabschnitt entgegen.
Ja, es bleibt uns auch nichts anderes übrig.
Christiane Christiane Rösinger. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschland
ja,
von Kultur.
Ja, gerne, danke.
Und das Buch The Joy of Aging ist bei Rowohlt 100 Augen erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 24 Euro. Und der genaue Erscheinungstermin ist Ende der Woche, also unbedingt vorbestellen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Niklas Lauterbach. Ich wohne in Augsburg seit 5 Jahren und lese aktuell von Albert Camus Der Fremde, genau anlässlich des neu produzierten Films. Der Hauptcharakter ist emotional nicht unbedingt kalt, aber lebt quasi im Moment und lebt mehr nach körperlichen Bedürfnissen als nach emotionalen und beleuchtet quasi ein bisschen, ja, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ich will es nicht spoilern, aber es endet quasi mit der Überlegung, dass er nicht dafür gerichtet oder geurteilt wird, was er getan hat, sondern wie er emotional damit umgeht. Ich habe schon einiges von Camus gelesen, aber Der Fremde das erste Mal. Wenn ich den Film gucke, dann will ich schon die Romanvorlage davor gelesen haben, ja.
Kein Kulturstaatsminister vor ihm hat für so viele Diskussionen gesorgt wie Wolfram Weimer, der auch den Literaturbetrieb ordentlich in Aufruhr versetzt. Erst hat er 3 Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis ausgeschlossen, dann den geplanten Erweiterungsbau der Leipziger Nationalbibliothek gestoppt und sich in Empfehlungen der Jury für den Berliner Hauptstadtkulturfonds eingemischt, der ein deutsch-palästinensisches Übersetzerprojekt fördern wollte. Wie sich all das auf die Arbeit von Literatur Institutionen auswirkt. Darüber möchte ich mit Janika Gellinek sprechen. Sie ist eine der Leiterinnen des Berliner Literaturhauses und jetzt hier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, da war noch Ihre Kollegin Sonja Longolius dabei, aber diesmal geht es auch darum, dass Sie ja auch Mitglied eben der Jury des Hauptstadtkulturfonds sind und erst kürzlich in einem Gastbeitrag für die Zeit ganz klar gesagt haben, Einmischung von außen, das geht eigentlich gar nicht. Was bedeutet das? Müssen jetzt Jurys, die so öffentliche Gelder verwalten, ganz neu denken? Muss da was in den Strukturen sich ändern, um eben sowas wie Einflussnahme überhaupt verhindern zu können?
Naja, eigentlich sind die Strukturen ja genau so deswegen geschaffen, damit keine Einflussnahme von Seiten der Politik stattfinden kann. Es sind Fachjurys, also beim Hauptstadtkulturfonds, ne, aus allen Künsten, die sich gemeinsam über die Hunderte von Anträgen verständigen, die dort eingehen. Und was jetzt so problematisch ist, ist, dass diese Einmischung von Seiten des BKM stattgefunden hat. Und ich jetzt merke, also morgen endet die Antragsfrist für die neue Runde, dass ich mich jetzt auch erstmal wieder im Kopf freimachen muss, weil die Idee ist ja genau, dass man sich auf die Inhalte konzentriert, dass man schaut, was ist spannende Kunst, die wir fördern wollen und nicht, wie kann ich politisch da Einfluss nehmen.
Das heißt, was heißt das, dass Sie die Einflussnahme schon spüren und so eine Art Selbstzensur dann betreiben, wenn Sie so Anträge stellen oder wie wirkt sich das aus?
Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie jetzt diese Anträge aussehen werden. Das ist die Gefahr, die wir sehen, dass sich Leute jetzt eben überlegen, okay, ja Gott, was kann ich denn überhaupt noch beantragen? Wird es dann nicht gleich den nächsten Aufruhr, den nächsten Skandal geben? Und da kommt natürlich dann keine gute Kunst bei raus.
Aber bei Ihnen im Programm zum Beispiel, da sieht man ja auch, dass Sie zum Beispiel auch palästinensischen Stimmen eben einen Ort geben wollen. Und man hat fast so ein bisschen das Gefühl, als ob Sie da auch so der Position der Bundesregierung ein bisschen was entgegenhalten wollen.
Ich glaube, das erscheint jetzt nur so, weil sich die Situation so verändert hat. Ich glaube, der unglaublich große Luxus der institutionell geförderten Einrichtungen, wie das Literaturhaus Berlin eine ist, ist ja genau, dass wir ein möglichst breites, vielfältiges, eben nicht rein vom Tagesgeschäft abhängiges Programm machen können. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch mit arabischer Literatur, mit palästinensischer Literatur. Und ich glaube, dass bin wild entschlossen, das weiter zu tun.
Und wenn Sie da aber jetzt so aufgeheizte Themen haben, wie jetzt eben um den Gaza-Konflikt, Literatur aus dieser Region zum Beispiel zu zeigen, worauf müssen Sie da achten oder was ist Ihnen da wichtig, auch in der Vorbereitung, damit es gar nicht erst zu irgendwelchen Eklats kommt?
Ich glaube, wir bereiten alle unsere Veranstaltungen sehr gründlich vor. Also Sonja Longolius und ich haben den Anspruch, dass sie uns auch nachts um drei wecken können und uns fragen, warum eine Veranstaltung so oder nicht anders geplant ist. Und das gilt natürlich auch für die palästinensischen Veranstaltungen. Wir wollen neue AutorInnen bekannt machen. Wir wollen die Leute mit neuer Literatur konfrontieren. Und natürlich ist das sehr gut vorbereitet, in dem Fall vielleicht noch mal mehr, aber dann steht die Veranstaltung und jede gute Veranstaltung basiert ja auch darauf, dass wir dem Podium vertrauen, dass wir unseren Gästen vertrauen und dass wir unserem Publikum ja was Spannendes bieten wollen.
Wie ist das eigentlich? Es gibt ja einige Literaturhäuser in Deutschland. Haben Sie sich da auch jetzt nochmal besonders ausgetauscht oder wird da das Netzwerk noch ein bisschen enger, wo man eben da mit solchen Angriffen auch von Seiten des Bundeskulturministeriums rechnen muss?
Also inhaltlich machen schon alle ja ihr eigenes Programm. Aber ich glaube, das war ja auch schön zu sehen jetzt in den letzten Tagen und Wochen in der Öffentlichkeit, dass sich so da die Netzwerke doch sehr deutlich zeigen. Es gab ja mannigfachen Protest von Seiten des Hauptstadtkulturfonds. Heute habe ich gesehen, auch der Kunstfonds hat sich nochmal öffentlich geäußert. Ganz viele Vereinigungen verwehren sich eben gegen diese strukturelle Einmischung. Und das, finde ich, war ganz schön und ist ja auch so immens wichtig, dass die Öffentlichkeit deutlich macht, dass es halt so nicht geht.
Aber fühlen Sie sich da auch manchmal so als Kulturbetreiberinnen auch so ein bisschen in die Rolle von Aktivistinnen gedrängt?
Da würde ich ganz klar Nein sagen. Das möchte ich auch nicht. Wir sind das Literaturhaus Berlin. Wir machen Literatur. Und ich glaube, das Wichtige und Tolle ist ja eigentlich, dass wir uns immer vom Tagesgeschäft ein bisschen zurücknehmen können und sagen so, wie sieht es in der Literatur aus? Wir machen ja keine Politik. Wir machen auch kein tagespolitisches Geschehen oder Programm, sondern wir gucken auf die Literatur und können mithilfe der Literatur über das sprechen oder das verhandeln, was uns beschäftigt.
Also ein offener Ort bleiben für auch eben kontroverse Themen.
Unbedingt. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es so ein Raum bleibt, ein Raum geschaffen wird. Und ich habe festgestellt, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen verkrampft auf seinem Stuhl sitzt. Es muss einem ja auch nicht alles passen, was in diesen Räumen gesagt wird. Aber dass es sie gibt, ne, das ist so ein immenses Gut unserer Demokratie. Und die gehört es unbedingt zu fördern und nicht so strukturell hintenrum zu demontieren.
Janika Gellinek, eine der Leiterinnen des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Am Schicksal des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals, da nehmen ja viele Menschen Anteil. Sogar der Bundespräsident will sich am Donnerstag, da ist er ohnehin im Ozeaneum in Stralsund, mit Experten über den Wal austauschen. Die Riesensäugetiere aus dem Wasser, die erzählen ja auch tatsächlich was über uns Menschen. Das zumindest sagt der Taucher und Ozeanograf François Sarano. Und sein neues heißt »Wie man mit Walen tanzt«. Da geht es allerdings um Pottwale und Günther Wessel hat es für uns gelesen. Dieser François Sarano, das ist ja so ein echter Mann der Praxis. Der kennt die Ozeane, also auch die Wale aus eigener Anschauung. Was hat er da jetzt für ein Buch geschrieben?
Also vorab muss ich sagen, ist ein ganz tolles Buch, was er da geschrieben hat. Und es zeigt diese bis zu 20 Meter langen Wale und die so 50 Tonnen schwer sind, eben nicht von einer bedrohlichen Art. Also man hat ja immer so das Gefühl, dass es vermeintliche Seeungeheuer sind. Und wir sind dann natürlich auch sehr durch sowas wie Moby Dick geprägt von Melville und so weiter. Und wenn man über Melville redet, und dann ist man natürlich auch ganz schnell bei der Jagd auf Pottwale. Und Pottwale waren im 18. und 19. Jahrhundert, wurden die wahnsinnig gejagt, auch noch im 20. Jahrhundert rein. Ich glaube, ich muss mal kurz auf die Zahl gucken. Der Grund dafür war Öl, ein großer Pottwal, der stand für etwa 40 Barrel, was 6000 Liter Öl sind, die konnte man aus dem gewinnen und deswegen wurden sie gejagt. Im Jahr 19. Jahrhundert waren es 236.000 Tiere, die man erlegt hat und bis weit in die 60er Jahre ging das hinein. Damals wurden pro Jahr etwa 30.000 Tiere erlegt und am Ende waren die Pottwale, die wir heute mit 20, 25 Metern erleben können, wieder, waren höchstens noch 10 Meter lang oder so. Das hat sich halt ein bisschen geändert. Heute sind die Pottwale durch was anderes bedroht, so wie alle Meerestiere oder wie alle Meeressäuger vor allen Dingen, durch den überwiegenden Schiffsverkehr, dadurch, dass ihr Ordnungssystem gestört wird.
Jetzt wusste ich über Pottwale jetzt auch nicht viel mehr, außer dass sie so besondere Taucher sind, wie der Autor. Und sie kommen wohl sehr weit in die Tiefe. Aber was macht denn diese Tiere eigentlich noch so aus?
Na, die kommen einem vor wie Wesen aus einer komplett anderen Welt. Man merkt, das beschreibt er auch, wie sie als Landtier ins Wasser gegangen sind. Also die haben den umgekehrten Weg genommen wie normale Säugetiere, also die aus dem Wasser kamen und aufs Land gegangen sind. Wale waren ursprünglich auf dem Land lebend und sind dann ins Wasser gegangen. Und sie haben eben diese wahnsinnige Fähigkeit, dass sie viel mehr Sauerstoff aufnehmen können als jedes andere Lebewesen. Also aufgrund ihrer Blutkörperchen, aufgrund ihres Muskelgewebes sind sie in der Lage, bis 1,5 Stunden unter Wasser zu bleiben, ohne einmal Luft zu holen. Und sie können eben bis zu 2 Kilometer tief tauchen, was auch sonst kein anderes Tier schafft. Also die haben einen sehr beweglichen Korpus, was dazu führt, dass sie diesen Riesendruck unter Wasser aushalten können.
Jetzt haben Sie ja gleich am Anfang gesagt, das ist so ein tolles Buch. Warum denn? Also wie ist das aufgebaut? Wie erzählt dieser Autor überhaupt von diesen Tieren?
Was ich faszinierend finde, er hat immer diese gute Mischung aus, dass er einerseits sehr klar und sehr gut die wissenschaftlichen Fakten referiert und das Ganze immer mit seinen Tauchgängen spiegelt. Und das Buch wird wahnsinnig lebendig dadurch. Und er zeigt, dass diese Pottwale eben was anderes sind als einfach nur so ein paar Viecher, sondern die haben Individualität und Empathie und besitzen Charakter. Er schreibt über seine Tauchgänge, über das Zusammentreffen mit verspielten Jungwalen, mit anderen Walindividuen. Er kann auch genau beschreiben, dass der eine Wal ist verspielt neugierig, der andere ist eher zurückhaltend, dem muss man sich vorsichtiger nähern. Und er beschreibt, wie die Tiere nach der Geburt in eine Art Walkita kommen und da gemeinsam erzogen und aufs Leben vorbereitet werden sozusagen und mit wie viel Empathie die auch aufeinander reagieren, wie sie Techniken der Jagd entwickeln, wie sie das weitergeben innerhalb des Familienverbandes. Und es gibt dann so Tauchgänge da drin, wo er beschreibt, wie er runtertaucht in eine Schule von einer Gruppe von schlafenden Pottwalen, die so senkrecht im Wasser stehen und die ihn einfach da durchschwimmen lassen, weil man als Wissenschaftler, weil sie sich so lange damit beschäftigt haben, dass eine Art Urvertrauen zwischen den Walen und ihnen herrscht und er kann da zwischen diesen Riesen rumschwimmen. Und das ist ein irrer Anblick. Es gibt noch ein Foto davon, wie er da rumtaucht. Und das Tolle an dem Buch, was zusätzlich noch toll ist, ist, es gibt so ein paar QR-Codes drin und die führen so zu kleinen Filmchen, Filmausschnitten, Videosequenzen im Internet. Und da kann man das auch nochmal sehen. Dann sieht man, wie so ein Pottwal auf ihn zuschwimmt und dann kurz vor ihm bremst oder wie er durch diese Schule mit den Walen taucht.
Also aber wer so tolle Sachen erlebt hat, der hat ja wahrscheinlich auch schon fast so eine Art Liebe zu diesen Tieren entwickelt. Hat er dann auch so ein Plädoyer eigentlich zum Schutz dieser Riesensäuger geschrieben? Hat das auch was Kämpferisches, das Buch?
Kämpferisch nicht in dem Sinne, aber es ist natürlich ein absolutes Plädoyer für den Schutz dieser Tiere. Diese Begeisterung ist in jeder Zeile zu spüren, das muss man einfach sagen. Das sind halt faszinierende Lebenswesen für ihn mit vielen anders. Er schreibt irgendwo, dass sie anders sind als wir Menschen. Aber sie haben eben viele Fähigkeiten und Charakterstärken und Charakterzüge. Also auch eine Individualität. Und sein Credo ist eigentlich, dass wir uns Menschen darüber definieren, wie wir fremden Wesen gegenübertreten. Also mit wie viel Rücksichtnahme, Respekt und Liebe und Zuneigung gegenübertreten. Und mit Lebewesen meint er nicht nur andere Menschen, sondern andere Tiere. Und das sei der Kern unserer Menschlichkeit. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass irgendeine Art ausstirbt, also Wale, Haie, you name it, also es gibt ja viele Arten, die bedroht sind, dann beschädigen wir nicht nur diese Art und sorgen fürs Aussterben, sondern wir schädigen uns in unserer Menschlichkeit am Ende selber. Also für uns selbst ist notwendig, dass diese Wildtiere überleben.
Und das zeigen uns die Wale, denn das Buch heißt ja, wie ist der Untertitel, was uns Pottwale über die Ozeane und die Menschen erzählen. Also das lernen wir quasi von den Walen über uns selbst.
Das lernen wir von den Walen über uns selbst. Die sind Lehrer für uns und wir können, wenn wir uns an denen orientieren, an deren Empathie orientieren, ihrer Welt gegenüber, dann ist es auch für uns am Ende gut.
Günter Wessel über das neue Buch von François Sarano, wie man mit Walen tanzt, was uns Pottwale über die Ozeane und die Menschen erzählen. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Christine Ammann. Erschienen ist es beim Folio Verlag für 26 €.